In diesem Podcast reden wir über Themen, für die die Nachrichten manchmal zu wenig Zeit haben. Mit Leuten, die viel zu erzählen haben von ihren Erlebnissen und von ihren Erfahrungen in der Welt. Wir schauen AuslandskorrespondentInnen der ARD über die Schulter und nehmen euch mit auf die Reise. Jedes Wochenende eine halbe Stunde Welt aufs Ohr im Weltspiegel-Podcast. Heute zum ersten Mal mit mir, Joanna Jeschke. Und wir machen jetzt einen Ausflug nach Mexiko in die Unterwelt. Wir schauen mitten rein in eine der kriminellsten Organisationen der Welt, wo Drogen, Morde, Menschenhandel an der Tagesordnung sind. Wir sind unterwegs mit Mitgliedern des Sinaloa-Kartells, einer der mächtigsten und brutalsten Drogenbanden der Welt. Wir, das ist in dem Fall meine Kollegin Xenia Böttcher, die für die ARD aus Mexiko berichtet. Sie war sozusagen Inside Narcos und hat mit den Drogenbossen gesprochen. Xenia, ich habe so viele Fragen. Inside Narcos, das klingt jetzt so nach Netflix. Wie kommt man denn an die ran? Ruft man da einfach an und sagt, hallo, ich hätte jetzt mal gerne ein Interview mit euch oder wie läuft es?
Nee, das war eine wirklich schwierige Recherchearbeit. Man muss da sehr lange versuchen, an Kontakte zu kommen, die jemanden kennen. Aber es müssen auch gute Kontakte sein. Also wir selber müssen ja einen Kontakt haben, der Kontakt zu den Kartellen hat, dem wir auch vertrauen können. Also da muss man sein Anliegen vorbringen, was man gerne möchte, warum man es möchte. Natürlich braucht es da viel Vertrauen auch auf der anderen Seite, dass die sagen, wir sind nicht irgendwie mit der Polizei oder der Drogenpolizei sozusagen verbandelt. Und das läuft eben genau über diesen Kontakt. Das heißt, die Narcos müssen dem Kontakt vertrauen, wir müssen dem Kontakt vertrauen, er muss uns vertrauen. Und irgendwann sagen sie dann, ihr könnt jetzt kommen. Und dann kommen wir. Mit Kribbeln im Bauch, sage ich mal, und sehr mulmigen Gefühlen. Einerseits ist da eine große Neugierde und natürlich auch Sorge, weil man begibt sich ja schon dann in die Hand der Kartelle. Ich kann dir aber auch sagen, dass in unserer Erfahrung vom Studio Mexiko und auch meiner Berufserfahrung hier im Studio soweit, die Gangster, Mafia und andere Banden, wenn die eine Zusage geben, dann kann man sich im Prinzip auf deren Wort verlassen.
Ist ja erstaunlich erstmal, oder?
Ja, naja, die Narcos haben einen anderen Blick auf sich selbst, als wir den haben. Also für uns sind sie ja quasi die Unterwelt, die Bösen, die Kriminellen, die so viel Leid schaffen. Sie selber sehen sich aber gar nicht so. Das heißt, sie selber sagen, wir sind Geschäftsmänner. Wir haben ein Geschäft, wo es eine hohe Nachfrage gibt aus den USA. Und wir wollen einfach in Ruhe arbeiten können. Und wir sorgen auch, anders als die korrupte Regierung, so sorgen wir dafür, dass in unseren Territorien sozusagen Recht und Ordnung herrscht. Natürlich deren Recht und Ordnung. Aber wo sagen wir achten darauf, dass die Menschen zu essen haben. Wir achten darauf, dass es keine Entführungen gibt. Wir achten darauf, dass Geschäfte nicht Schutzgeld abdrücken müssen. Und die Regierung sei viel, viel schlimmer. Und sie haben auch eine gewisse Lust, das zu erzählen, also ihre Seite darzustellen, dass sie eigentlich nur normale Geschäftsmänner sind, die für Recht und Ordnung sorgen, anders als der korrupte Staat. Und zum anderen haben sie, glaube ich, auch grundsätzlich Lust, ein Stückchen zu erzählen, wie es bei ihnen läuft. Weil das macht sie ja irgendwie auch ein bisschen berühmt. Sie selber gucken ja auch die Narcoserien und finden das dann irgendwie wahrscheinlich auch interessant, interviewt zu werden.
Was sind denn das für Typen, die du da getroffen hast? Sind die genau so, als wären sie diesen Serien entsprungen?
Also ich fand sie ganz anders, aber man muss der Wahrheit die Ehre geben, dass wir natürlich nur an eine bestimmte Gruppe dieser Kartelle kommen. Wir kommen ja nicht an die obersten Bosse ran, sondern wir kommen sozusagen an die kleinen Soldaten heran, die das Alltagsgeschäft führen. Und das sind wirklich im Prinzip ganz, ganz normale, eher arme, oder zumindest kommen sie aus einem armen Haushalt und tatsächlich auch oft aus zerrütteten Familien, wirklich häufig. Das sind so normale Leute, mit denen man auch mal theoretisch sich ganz normal unterhalten kann, was in der Welt so los ist. Ich habe deren Gesichter auch alle gesehen und kenne deren Namen.
Ungewöhnlich, dass du die sehen durftest.
Ich habe mir das alles viel strenger vorgestellt. Also ich habe gedacht, ich werde sie auf keinen Fall sehen können und ich habe auch gedacht, sie werden knallhart sein und unnahbar sein. Ich war ziemlich überrascht, wie schnell sie vertrauensvoll waren und habe für mich gedacht, irgendwie sind sie am Ende des Tages ganz normale Mexikaner. Mexikaner sind ja sehr nett und sehr zugänglich.
Was haben die dir denn alles erzählt oder auch gezeigt? Was konntet ihr da mitnehmen?
Ich durfte mehrere Dinge an verschiedenen Tagen filmen. Also zum einen habe ich halt gesehen, wie Heroin mit Fentanyl gemischt wurde. Das ist eine in New York sehr beliebte Droge, sehr, sehr tödliche Droge, sehr gefährlich. Ich habe gesehen, wie Waffen aus den USA nach Mexiko reingebracht wurden, die in den USA $600 kosten und in Mexiko dann schon für $1,300 verkaufbar sind. Das waren Pistolen, das waren Sniper-Gewehre, wo sie auch gesagt haben, wenn ich gefragt habe, sind die dafür gedacht, für was sind die gedacht? Und dann haben sie gesagt, für alles, was man eine Pistole oder ein Gewehr brauchen kann. Habe ich gesagt, auch zum Töten. Ja, na klar, haben sie gesagt. Na klar, zum Töten. Und das war auch ein komisches Gefühl, auf diese Waffen zu gucken und zu denken, mit diesen Waffen wird Unheilvolles sehr bald passieren. Also wir haben jetzt nicht nur die Drogenproduktion gesehen, wir haben auch gesehen, wie das Crack, Kokain und eben Heroin mit Fentanyl, wie das verpackt wird, wie es in Autos versteckt wird. Und dann fahren die damit zur Grenze und fahren damit über die Grenze zu einem Zeitpunkt X, wo jemand von ihren Leuten informiert ist, dass sie jetzt kommen werden. Und die werden dann einfach durch die Grenze durchgewunken.
Das heißt, der Grenzer weiß Bescheid oder ist bestochen?
Genau, der Grenzer ist bestochen. Und der winkt die dann einfach durch. Das heißt, wenn man sich das mal so überlegt, man kann da Mauern bauen, wie man will, zwischen den USA und Mexiko. Die kann man noch so hoch und noch so tief bauen. Die gehen ja einfach durch die Grenze durch. Was sie dann auch machen, ist, dass sie Migranten, ob das jetzt mexikanische sind oder ob das zentralamerikanische sind aus Guatemala, Honduras, El Salvador, die kriegen sozusagen ein freies Ticket über die Grenze, wenn sie bereit sind, einen Rucksack mit sehr viel Drogen über die Grenze zu bringen. Und da habe ich auch mit einem gesprochen, der gesagt hat, dass ihm das leid tut mit den Drogen, aber dass er einfach rüber muss auf die andere Seite, weil er seiner Familie helfen muss, weil die nicht genug Geld zum Leben haben und er möchte dann drüben arbeiten und möchte das Geld seiner Familie schicken können. Und dann sind ihm sozusagen seine Familie näher als irgendjemand, der in den USA Konsument von Drogen ist und was daraus wird aus diesen Drogen.
Es ist für mich riskanter. Wenn sie uns ergreifen, dann bin ich nicht nur ein Illegaler, sondern auch ein Drogenkurier. Und da wird die Strafe höher. Ich mache es aus finanzieller Not und nicht, um was Böses zu tun. Aber du tust es.
Drogen bringen so wahnsinnig viel Geld. Das ist ja, so eine kleine Fuhre kann ja schon $800,000 wert sein. Und mit diesen $800,000 kannst du bei einer so hohen Summe an Geldern kannst du so viele Menschen bestechen, die aus irgendeinem Grund ein Interesse daran haben, dieses Geld zu verdienen. Ich habe da gehört, das sind teilweise zum Beispiel alleinerziehende Mütter, die irgendwie ihre Miete zahlen müssen, die in den USA leben und die kommen dann rüber auf die mexikanische Seite und lassen sich ihr Auto eben mit Drogen bespicken, weil sie dadurch $2,000 bekommen, die sie zum Leben brauchen. Und das andere sind einfach, sagen wir mal, korrupte Abgeordnete, korrupte Grenzbeamte, die sich über $20,000 extra auch freuen. Also solange Drogen so wahnsinnig viel wert sind und solange die Nachfrage so wahnsinnig hoch ist in den USA, ist immer genug Geld da, um jemanden zu bestechen. Und natürlich ist jedes Kartell auch machtorientiert und das bedeutet, sie wollen so viel Macht wie möglich haben und deswegen stehen sie in Konkurrenz mit anderen Kartellen. Und hier ist es, wo es gefährlich wird, nämlich, dass diese Kartelle untereinander Krieg führen um das Revier, um das Territorium. Und dabei kommt es dann zu den vielen, vielen Toten, von denen wir immer in Mexiko hören, wenn die sich einmal anfangen, miteinander zu bekriegen. Und da gibt es auch, wie soll ich sagen, keine Grenzen in der Grausamkeit. Und das ist Folter, das gängige Mittel, das sind wirklich grausame Dinge, die da getan werden.
Haben die da ganz offen drüber gesprochen?
Ja, sie haben erzählt, also mir hat einer meiner Protagonisten erzählt, dass sich das erste Mal, als er einen Menschen foltern musste, aufgrund des Blutes übergeben hat und fast in Ohnmacht gefallen wäre. Und sein Chef ihm dann gesagt hat, dass es ganz schlecht wäre, wenn er dafür nicht taugen würde. Und dass er beweisen wollte, dass er aber tough ist und dass er es kann. Und dann hat er eben angefangen, auch Drogen zu nehmen, damit er so foltern kann, wie es eben gefragt ist. Das geht, ich sag's jetzt mal, vom Finger ausreißen, Fingernägel ausreißen, Zähne rausziehen, bis Hände abhacken, bis am Ende halt auch zum Mord. Und mein Protagonist sagte mir auch, dass er mittlerweile eben an einem Punkt angekommen sei, dass sein Herz so hart geworden sei, dass er auch in Häuser reingeht, wo Kinder und Familienangehörige leben und schlafen und dass er dann trotzdem reingeht, um denjenigen, den er ermorden will, zu suchen. Und wenn er den exekutieren muss vor den Augen seiner Kindern, dann tut er das.
Puh. Und so eine Art Unrechtsbewusstsein hatten die gar nicht?
Überhaupt nicht. Also sie sagen ja, ich will mein Geschäft machen und ihr stört mich dabei und ihr wollt mir das meine wegnehmen. Da sagte mir ein anderer, das wäre für ihn dann regelrecht ein Vergnügen, eine Freude, diesen dann um die Ecke zu bringen. Also es bin entweder ich bin tot oder die sind tot. Und dann sollen es doch lieber die sein. Sie machen sich schon teilweise Sorgen um ihre Familie, dass ihnen sowas nicht widerfährt. Das beschäftigt sie schon. Aber ansonsten scheinen sie sehr von so einem... Also ich musste dann mehrfach nachfragen. Ich so, das kannst du doch nicht ertragen, wenn du so viel Leid anrichtest. Aber das sehen sie nicht mehr so.
Es ist ein schwieriges, verrücktes Leben. Du kannst nicht schlafen. Du denkst immer darüber nach, dass dich jemand umbringt. Wenn du jemanden tötest, folterst und so viel Blut siehst, dann wirst du verrückt. Dein Herz ist tot.
Das ist ja echt grausam und auch für Journalisten ist die Situation ja nicht ganz einfach. Und das ist vielleicht noch untertrieben, das zu sagen. Ich meine, Mexiko gilt als eins der Länder weltweit, das am gefährlichsten ist für Journalisten, dort frei zu arbeiten. Vor allen Dingen dann, wenn sie über die Machenschaften der Drogenbosse berichten. Ich glaube, in den letzten 2 Jahren sind allein 38 JournalistInnen umgebracht worden. Hattest du da keine Angst?
Doch, ich hatte Angst. Also natürlich, also ich hatte richtig, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, man hat eine unglaubliche Anspannung, wenn man sich auf den Weg zu denen macht. Weil man irgendwie denkt, warum tue ich das? Ich bin ja wahnsinnig. Und auf der anderen Seite ist da diese Neugierde zu wissen, wie es läuft und auch der journalistische Antrieb zu sagen, es ist eine so relevante Geschichte der lateinamerikanischen Kultur. Das ist ja nicht nur Mexiko, das zieht sich ja von Kolumbien bis durch ganz Zentralamerika. Und das verstehen wollen, warum arbeiten die, wie arbeiten sie, das dem Publikum erklären zu wollen, wie die ticken, das treibt einen nach vorne und gleichzeitig hat man ein ganz banges Herz. Wenn wir als Journalisten arbeiten, haben wir ja viel mehr, also ich sag ja, wenn ich eingeladen bin, dann kann ich mich drauf verlassen, weil das Wort zählt. Das ist, deren Ehrenkodex ist immer, mein Wort zählt. So, und dann kannst du dich drauf verlassen, dass sie dir wahrscheinlich nichts tun werden, es sei denn, etwas völlig Unvorhersehbares passiert. Und das war ja auch das, was mir natürlich auch Sorgen macht. Was ist, wenn plötzlich die Polizei auftaucht und die denken, wir haben die Polizei mitgebracht? Das sind so die Unbekannten, wo man sagt, es darf halt nichts schieflaufen, nichts Ungewöhnliches passieren, dann wird mir auch nichts passieren.
Wie sicherst du dich ab bei so einem Dreh?
Wir reden viel vorher. Wir besprechen viel die Frage, was denn passieren könnte. Und natürlich kannst du nie eine 100%ige Sicherheit haben in einem Moment, wo du mit Menschen drehst, die Kriminelles tun wollen.
Gab es denn eine Situation, wo du gedacht hast, Mist, hätte ich das Ganze mal überhaupt nicht angefangen jetzt hier?
Ja, die gab es. Also wir waren, haben also das Kartell oben an der, das war jetzt nicht das Sinaloa-Kartell, wir haben ein Kontaktkartell von denen begleitet, als sie sozusagen Migranten rüberbringen wollten über die Grenze, voll bepackt mit Rucksäcken voller Drogen. Und in dem Fall schien es so zu sein, dass die eigentliche Gefahr in den USA lauern würde, dass sozusagen die Polizei, die Grenzpolizei, die Narcos findet und festnimmt. Aber wir hatten ohnehin nicht vor, den illegalen Grenzübertritt mitzumachen. Wir wollten nur bis dahin gehen, wo wir sagen, wir können sehen, sie gehen darüber. Was völlig unerwartet war, war dann aber, als plötzlich auf mexikanischer Seite, als wir gerade auf dem Weg waren, sozusagen auf dem Weg in die Berge zu machen, kam plötzlich ein Polizist. Und das war eine sehr angespannte Situation, weil jetzt nicht klar war, was passieren würde. Im besten Fall lässt sich der Polizist bestechen und fährt weg. Das war auch das, worauf ich gehofft habe. Und im schlechteren Fall erschießen sie ihn. Und das wäre sehr schlecht für uns.
Wie hast du dich in der Situation gefühlt?
Furchtbar. Das waren mit Sicherheit die schrecklichsten 10 Minuten meines Arbeitslebens und Lebens in diesem Moment, weil ich einfach wusste, das ist jetzt kein Film, das war ganz schrecklich. Das ist ein Moment, wo man denkt, um Gottes Willen, was machen wir jetzt? Und hoffen dann halt aufs Beste und haben beobachtet, wie sich der Polizist am Ende eben bestechen ließ und wegfuhr, was auch interessant war. Also zu sehen, das Kartell besticht den Polizisten, der fährt dann weg. Sie haben uns dann gesagt, eure Dreharbeiten sind hier beendet, wir wollen nicht mehr weiter mit euch jetzt hier arbeiten, ein andermal vielleicht, aber jetzt nicht mehr. Und sie haben ihren Weg fortgesetzt, aber haben uns nicht mehr mitgenommen. Das war ein Ding. Das war ganz schön anspannend und nachdenklich stimmend auch. Ich wollte noch einen Gedanken nachschieben, wenn du mich lässt. Ich wollte, weil du mich angesprochen hattest auf die Frage, dass so viele Journalisten sterben. Mir haben viele Journalisten oft gesagt, das Problem ist, dass wir gar nicht wissen, dass wir uns mit einem Kartell anlegen. Das heißt, sie recherchieren zu einem Thema, wo sie gar nicht wissen, dass das organisierte Verbrechen dahinter steckt und legen sich dann sozusagen versehentlich mit den Kartellen an. Andere, und dafür bewundere ich meine Kollegen extrem, haben es wirklich darauf abgesehen, Namen, also Ross und Reiter zu nennen und zu sagen, der arbeitet mit dem zusammen. Und auch für die endet das oft tödlich. Ich sage dann immer wieder, wofür wir in Deutschland einen Preis gewinnen würden als Journalisten, gewinnt man in Mexiko den Tod.
Um so eine Art Ausblick zu wagen, du hast uns jetzt geschildert, das ist fast wie so ein Krieg. 35.000 Menschenleben hat der gekostet, allein 2019. Glaubst du, es gibt irgendeine Möglichkeit, diesen Drogenkrieg zu beenden?
Also es wurde ja schon zu der Zeit der Präsidentschaft von Calderón der Krieg gegen das organisierte Verbrechen ausgerufen und die Konsequenz waren noch mehr Tote. Das heißt, diese Strategie scheint fehlgeschlagen zu sein. Und deswegen gibt es jetzt nicht gerade wenige, die sagen, was man tun muss, ist, die Drogen zu legalisieren. Alle Drogen zu legalisieren. Denn dann machst du das illegale Geschäft zu einem legalen Geschäft und dann verschwindet das sozusagen aus dem kriminellen Bereich. Und dann gibt es auch keinen Grund mehr, sich so umzubringen von Kolumbien bis nach Mexiko oder bis hin zu den USA. Und es gibt ja jetzt auch schon den Ansatz der Legalisierung von Marihuana. Da haben mir die Narcos jetzt auch schon gesagt, das macht die Preise kaputt und das wird jetzt für sie schlechter sein. Und in den USA gibt es jetzt auch einzelne Bundesstaaten, die auch harte Drogen in bestimmten Mengen legalisieren wollen. Und das würde natürlich das Geschäft kaputt machen. Jetzt müsste sich halt ein Präsident trauen oder es müsste ein Weg gefunden werden in der Gesellschaft zu sagen, wir legalisieren Drogen. Es ist ähnlich wie bei der Prostitution. Dieses Geschäft wird immer da sein. Und die Frage ist, wenn man es im kriminellen Bereich hält, wird es zu all den Toten führen, zu denen es jetzt schon in den letzten Jahrzehnten geführt hat. Also müsste man überlegen, wie man eine Legalisierung herbeiführen kann.
Vielen Dank, Xenia. Das war hochspannend. Vielen Dank und alles Gute. Und schöne Grüße nach Mexiko. Drogen aus Mexiko werden also jeden Tag über die Grenze in die USA getragen oder auch gefahren. Aber sie kommen auch zu uns nach Europa, in Containern versteckt. Oder aber sie werden direkt hier produziert. In den Niederlanden und in Belgien wurden in den letzten Jahren immer wieder Crystal Meth Labore entdeckt, in denen auch Mexikaner gearbeitet haben. Eine Gruppe von internationalen JournalistInnen hat genau dazu recherchiert. Mein Kollege Benedikt Strunz ist einer von ihnen. Benedikt, expandieren die Kartelle jetzt also auch nach Europa?
Ja, das ist zumindest gerade die große Befürchtung. Und diese Befürchtung haben nicht nur Behörden in den Niederlanden, sondern wirklich auch bei Europol, beim BKA. Mit allen Sicherheitsbehörden, mit denen wir gesprochen haben, ist eigentlich gerade so der Punkt, dass man da Angst hat, dass die Kartelle nach Europa kommen. Und das hat einen einfachen Grund. In den vergangenen anderthalb Jahren wurden in vor allem Holland und auch in Belgien ungefähr 40 Meth-Labore hochgenommen. Die gab es da vorher nicht. Das sind riesige, riesige Teile, industrielle Produktion. Und in ganz, ganz vielen Fällen wurden einfach mexikanische Köche dort angetroffen. Und jetzt ist da eben die große Frage, was machen die da? Wer hat die da hingebracht? Und steckt dahinter unter Umständen ein großer Plan der mexikanischen Drogenkartelle?
Ja, wisst ihr schon, was die da machen und was dahinter steckt? Also für wen wird da zum Beispiel produziert?
Ja, derzeit sieht es so aus, also es gibt noch viele Fragezeichen, aber derzeit sieht es so aus, das ist das Ergebnis jetzt unserer Recherche, dass holländische kriminelle Banden mexikanische Banden ansprechen und sich da Köche eben ausleihen. Die kommen dann hierher und produzieren in einem ganz speziellen, sehr, sehr hochwertigen Verfahren Crystal Meth, große Kristalle, die da hergestellt werden. Das ist neu auf dem europäischen Markt, das gab es bisher nicht. Und das Erschütternde ist so ein bisschen, das ist jetzt nicht mehr so dieser Küchenlabor-Style, den wir bisher in Europa hatten, sondern das ist Large Scale, das ist wirklich richtig fett. Und das ist für den ganzen Weltmarkt. Also dieses Crystal, was hier produziert wird, wird mittlerweile auch für Australien produziert, auch für Japan und die große Gefahr natürlich auch für Europa.
Und da ist halt Belgien oder Holland ist ein guter, sind gute Plätze, weil es einfach große Häfen gibt, wo man das Zeug dann einfach verschiffen kann.
Genau, das ist der eine Grund. Man kann das gut verschiffen. Das andere ist, diese beiden Orte jetzt, die du genannt hast, Belgien und Holland, haben eine ganz, ganz lange Tradition, insbesondere Holland, in der Herstellung von synthetischen Drogen. Das gibt da Regionen, die bereits jetzt Weltmarktführer sind, eher für so Partydrogen, also Speed, Ecstasy, kommen noch dazu. Das ist auch sowas, was in Holland in ganz, ganz großen Mengen hergestellt wird. Und da sind eben etablierte Handelswege, das ist das eine. Und zum anderen hast du, muss man echt so sagen, eine perfekte kriminelle Infrastruktur in diesen Regionen. Das heißt, du hast einen Markt, wo Vorstoffe eingekauft werden können, also Chemikalien, um das herzustellen. Du hast Leute, die diese Laborutensilien in großem Maßstab herstellen können. Du hast bewaffneten Schutz. All diese Dinge findest du in Holland. Und da fühlt sich natürlich die organisierte Kriminalität dann ziemlich wohl.
Wie habt ihr dann rausgefunden, dass es tatsächlich eine Verbindung gibt, auch nach Mexiko und zum Sinaloa-Kartell?
Ja, wir haben vor Ort recherchiert in Holland und hatten dann das Glück, dass wir an Namen von ziemlich vielen Meth-Köchen gekommen sind, die aus Mexiko stammen. Das war so der eine Track, die konnten wir dann Social Media mäßig nochmal weiter tracken und konnten eben sehen, die kommen aus einer ganz bestimmten Region, aus Culiacán. Und eine Kollegin Amrei Kohn von der Zeit war dann tatsächlich da auch vor Ort, hat mit Mitgliedern des Sinaloa-Kartells, die für die Meth-Produktion zuständig sind, über diese Leute gesprochen. Die haben bestätigt, ja, wir schicken Leute natürlich da hoch. Das ist das eine. Das andere ist, wir haben auch noch im Hintergrund mit hochrangigen Polizeimitarbeitern sprechen können, die uns auch noch so ein bisschen Insights geben konnten aus dem Bereich, sage ich mal, was ist eigentlich aus der Telefonüberwachung da rausgekommen und inwiefern kommen hier unter Umständen auch höherrangige Kartellmitglieder nach Europa, um sich diese Meth-Labore anzuschauen, zu schauen, was passiert da, wie ist die Qualität. Das tatsächliche Problem, das holländische Ermittler, aber auch europäische Ermittler sehen, ist, du hast jetzt schon eine Situation in den Niederlanden, wo organisierte Kriminalität wahnsinnig stark ist, wo es Schießereien am Tag gibt, wo es Abrechnungen gibt unter Banden, wo wirklich OK organisierte Kriminalität ganz, ganz manifest ist auf der Straße. Und wenn in diese Situation jetzt noch mexikanische Kriminelle drängen, dann könnte es ziemlich hässlich werden. Das befürchtet man zumindest bei der Polizei, hat uns der ranghöchste Drogenfahnder in Holland gesagt, Max Daniel.
We know that Mexican cartels are very violent. And of course you see the pictures of how they act and manifest themselves in Mexico. We don't think that something like that could happen in the Netherlands of Europe. We don't want any kind of violence here in the Netherlands important for Mexico.
Glaubst du daran? Also wie schätzt du das ein? Kommen jetzt nicht nur diejenigen, die ausgebildeten Köche nach Europa, sondern auch die brutalen Bandenkriege, wie es sie in Mexiko gibt?
Also man muss, glaube ich, eins dazu sagen, um die Situation richtig einschätzen zu können. Wir haben eine Situation in Europa, in der organisierte Kriminalität wirklich lange, lange unterschätzt wurde. Von den Gefahren her, die von ihr ausgehen. Und in diese Situation kommen eben diese mexikanischen Köche. Und jetzt ist natürlich die Frage, was ist eigentlich das Interesse beispielsweise vom Sinaloa-Kartell? Wir sprechen mit Ermittlern, die sagen uns, das Interesse ist ganz klar, sich hier zu etablieren und hier auch ein bisschen breitere Schultern zu machen, früher oder später. Das sind jetzt erstmal nur die Köche. Die große Gefahr ist natürlich, dass man früher oder später anfangen könnte, hier wirklich große Netzwerke auszubilden vom Sinaloa-Kartell. Und dann geht das ruckzuck in die Konkurrenz. Und Konkurrenz heißt in der organisierten Kriminalität, dass das mit Waffengewalt ausgetragen wird. Das ist eine Gefahr und die sehe ich. Übrigens, das Thema haben wir sehr, sehr umfassend auch behandelt bei einem Podcast, den wir gerade gelauncht haben. Organisiertes Verbrechen, wenn ihr wollt, hört auch da mal rein.
Das machen wir gerne. Nur noch mal ganz praktisch zu eurer Arbeit und auch zur Arbeit der Ermittler. Wie finde ich denn jetzt so eine Drogenküche?
Ja, das ist manchmal Zufall, manchmal abgehörte Telefonate. Ich kann dir einen Fall nennen, der ist so ganz lustig gewesen. Da war es einfach so, in einem ganz, ganz kleinen Hafen in Holland, ein bisschen unweit von Rotterdam, da ist so eine Polizeistreife rumgefahren, Wasserschutzpolizei. Und Methamphetamin, wenn du das kochst, riecht es furchtbar, wirklich ganz, ganz bestialisch. Und die sind da lang gefahren und haben gerochen und haben sich gedacht, boah, was ist das denn für ein Gestank? Und dann sind sie in den Hafen reingefahren, es wurde immer schlimmer. Und dann lag da ein großes Schiff, völlig unauffällig. Und sie sind auf dieses Schiff rein, also in dieses Schiff reingegangen, haben eine Sichtklappe dann aufgemacht, als sie da dran geklopft haben, haben da reingeschaut und da standen dann drei Mexikaner, Gasmasken, diese dicken Chemiehandschuhe und waren mitten am Kochen von Methamphetamin. War übrigens eines der größten Meth-Labore, die in Europa jemals gefunden wurden. Also das war dann so ein Zufall. Aber ich denke, die meisten Labore werden tatsächlich nicht gefunden.
Jetzt sprechen wir immer über die Seite der Ermittler oder die Seite der Kartelle. Du hast aber ja in deinen Recherchen auch Menschen getroffen, die ganz schwer abhängig sind. Was hast du da gesehen?
Ja, das ist halt das wirklich Harte. Also du sprichst ja immer abstrakt irgendwie, wir haben die Kartelle und die sind weit weg und dann gibt es diese Drogenküchen, damit hat man nichts zu tun. Aber wenn du mit den Leuten sprichst, die Meth nehmen, die Meth-abhängig sind, dann siehst du, was es eigentlich für die Gesellschaft bedeutet und bedeuten kann, wenn sich das ausbreitet. Das sind Leute, die teilweise keine Zähne mehr haben, die im Grunde von dieser Droge völlig zerstört sind. Das ist ja eine Droge, die ist erst so eine Partydroge. Du gehst raus und danst irgendwie all night long oder auch ein paar Tage lang. Und dann aber kommen dazu so psychische Ticks. Du gehst nicht mehr raus, du wirst paranoid. Du versuchst dir nur noch dieses Zeug irgendwie zu besorgen. Ich habe Leute gesprochen, die waren monatelang bei sich in der Wohnung abgedunkelt und ihre Beschäftigung auf Methamphetamin bestand darin, mit der Zahnbürste die Wohnung zu putzen, irgendwie zu gucken, ob sie noch so einen Brocken Methamphetamin finden. Das Zeug macht auch wahnsinnig aggressiv, wenn du es nicht mehr hast. Also das ist wirklich eine richtig, richtig fette Gefahr und man kann nur hoffen und alles dagegen tun, dass sich das in Europa nicht ausbreitet.
Wird denn genug dafür getan, dass es sich eben nicht ausbreitet?
Ja, die große Sorge, die ich in meinen Recherchen sehe, grundsätzlich zum Thema organisierte Kriminalität, ist, dass die Polizei eigentlich nicht gut genug aufgestellt ist, derzeit gegen organisierte Kriminelle, gegen Drogenbanden vorzugehen. Wir sehen seit einigen Jahren eine absolut krasse Drogenschwemme, die über Europa hinweg fegt. Das betrifft vor allem Kokain. Da haben sich die Sicherstellungszahlen ja verdreifacht, vervierfacht, verfünffacht in manchen Häfen. Und das betrifft jetzt auch Methamphetamin. Wir sehen ja auch Lieferungen von Methamphetamin, übrigens auch aus Sinaloa in Europa, die gehen in die Tonnenbereiche. Und das Schlimme ist einmal das, was ich angesprochen habe, das nehmen irgendwelche Leute. Das heißt, wir haben soziale Folgekosten. Der zweite Punkt ist aber, damit wird ja irre, irre viel Geld verdient. Und dieses Geld fließt in neue Straftaten. Und ich habe mit Experten gesprochen, die beschreiben das so, du hast diese Feuer der OK, beispielsweise
organisierten Kriminalität.
Kriminalität, ganz genau. Die flackern beispielsweise in Holland sehr stark, in Belgien, aber auch in einigen skandinavischen Ländern. Und wenn du da diese Gewinne aus dem Drogenhandel drüber schüttest, dann ist das wie Brandbeschleuniger. Und wir müssen aufpassen, dass wir da keinen Flächenbrand bekommen. Derzeit ist die Polizei meiner Einschätzung nicht gut aufgestellt für Strukturermittlungen, das heißt für sehr lange Ermittlungen. Und sie fokussiert sich viel stärker beispielsweise auf Terrorismus als auf organisierte Kriminalität, obwohl die Gefahr, die von organisierter Kriminalität ausgeht, deutlich größer ist.
Gibt es in all dem, ist ja erschreckend genug, was wir jetzt gehört haben, gibt es in all dem irgendwo auch einen Funken Hoffnung oder irgendeine Art von Positiventwicklung, die du wahrnimmst?
Ja, das ist durchaus so. Also ich sehe in den letzten Jahren mit dieser Kokainschwemme, dass beispielsweise Zollfahndungen, aber auch einige Landeskriminalämter, aber auch das Bundeskriminalamt notgedrungen ganz, ganz tolle Kooperationen eingehen mit Polizei in Südamerika, mit Polizei in den Niederlanden. Das ist derzeit alles noch auf so einer mehr oder weniger individuellen Ebene. Also das gibt es auch auf einer systemischen Ebene, aber das muss halt noch viel mehr zunehmen. Aber es gibt diese Ansätze und ich hoffe nur, dass die Politik erkennt, dass man diese Ansätze wirklich doll unterstützen muss und da eben vor allem auch Daten austauscht, denn das ist ein ganz großes Problem, dass wir da weiterkommen. Also bisher hinkt die Polizei so ein bisschen dahinterher. Immerhin passiert etwas. Ich hoffe, dass das einfach noch forciert wird und man sich da viel besser aufstellt, als es derzeit der Fall ist.
Vielen Dank, Benedikt Strunz.
Sehr, sehr gerne.
Das war der Weltspiegel-Podcast. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert uns. Reagiert auch gerne auf Instagram oder auf Twitter oder schreibt uns eine Mail an weltspiegel.digital@ard.de. Redaktion hatte Steffi Fetz. Mein Name ist Joanna Jeschke.